hat jemand viel investiert und derjenige, diejenige oder die Gruppierung wird das wahrscheinlich noch einmal versuchen.
Der Security Insider Podcast. Der Podcast für Security-Profis mit Infos, News und Meinungen rund um IT-Sicherheit. Und hier sind Peter Schmitz und Dirks Rocke.
Hallo und herzlich willkommen zum Security Insider Podcast. Für Sie am Mikrofon ist Dirks Rocke und bei mir im virtuellen Studio sitzt wieder Peter Schmitz, der Chefredakteur von Security Insider. Hallo Peter, grüß dich.
Hallo Dirk und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Schön, dass Sie wieder dabei sind bei einer neuen Folge des Security Insider Podcast. Unschön ist allerdings die verheerende Backdoor, über die wir diesmal aus aktuellem Anlass reden müssen. Worum es konkret geht? Ja, um eine der schwersten Supply Chain Attacks der bisherigen IT-Zeit quasi. Es geht um die XC-Tools. Ja, das ist inzwischen überall nachzulesen. Das ist der höchste CVSS-Score mit 10.0 und dem BSI ist die Sicherheitslücke eine Bedrohungslage orange wert.
Ein echtes Sicherheitsbeben tatsächlich, das die IT-Welt nachhaltig erschüttert und das auch über das Tagesgeschäft hinaus.
Ja, Admins sollten dennoch erst einmal ganz schnell reagieren, denn auch OpenSSH ist betroffen.
Aber wie angedeutet, mit unseren ja mehr oder weniger altklugen Ratschlägen aus der Security-Mottenkiste kommen wir diesmal nicht wirklich weit, denn was hier passiert ist, hat wirklich weitreichende Implikationen.
Ja, denn der Maintainer der XC-Utils wurde langfristig und systematisch manipuliert.
Um in ein Open-Source-Projekt eine Backdoor einzuschleusen?
Die zunächst von der Community übersehen, schließlich klaglos von den verschiedenen Distris übernommen wurde.
Ja, und im Worst Case hätte eine eingeweihte Partei damit schon sehr bald auf Unmengen von Servern weltweit zugreifen können. Und das exklusiv, denn anders als normalerweise bei verheimlichten Sicherheitslücken, hatte ausschließlich der Angreifer einen Schlüssel für diese Backdoor. Welch nette Anregung für übergriffige Geheimdienste.
Ja, ein geradezu unlösbares Dilemma, also mit staatlichen Akteuren, Angriffen auf die Lieferkette und dem Scheitern des Open-Source-Ansatzes?
Ja, das besprechen wir jetzt am besten mit einem Betroffenen. Dr. Gerald Pfeiffer ist CTO bei SUSE sowie Chair des Open SUSE Boards. Zur Erinnerung nochmal, von dem aktuellen Angriff betroffen waren unter anderem auch Open SUSE Tumbleweed Releases.
Und noch ein kleiner Disclaimer aufgrund der Aktualität. Aufgezeichnet haben wir das Gespräch mit Dr. Gerald Pfeiffer am 4. April.
Dr. Pfeiffer, schön, dass Sie sich so kurzfristig die Zeit genommen haben. Hallo erstmal.
Ja, guten Tag. Freut mich, da zu sein.
Und bevor wir loslegen, erstmal die Frage, wer sind Sie? Wie kommen Sie zu uns? Was ist Ihr Hintergrund?
Also meine Visitenkarte aktuell sagt CTO bei der SUSE. Ich habe mein 20-jähriges Jubiläum bei der SUSE letzten November gehabt und mache seit über 25 Jahren Open Source, was eigentlich länger als es den Begriff gibt.
Dann sind Sie tatsächlich der perfekte Gesprächspartner für uns, weil diese Backdoor natürlich auch in SUSE aufgetaucht ist, und zwar in den Tumbleweed Releases. Wie konnte die denn da überhaupt reingelangen?
Ja, Tumbleweed ist das, was wir eine Rolling Release nennen. Da gibt es in der Woche 4 bis 5 bis 6, manchmal sogar 7 Snapshots. Das ist sozusagen der Hexenkessel, wo die Latest und Greatest von Open-Source-Projekten reinkommen. Das heißt, was wir da vor allem schauen, beziehungsweise sind sowohl Kollegen als auch viele, viele Leute aus der Community, die nicht für die SUSE arbeiten, ist einfach, dass die Sachen integriert werden und dass die Sachen bauen und die üblichen Tests bestehen. Und dann wird es einfach rausgeschoben und von wagemutigen Leuten wie mir auch verwendet.
Sie sagen jetzt wagemutig, aber normalerweise ist doch immer so der Nimbus von Open Source, das hat sich jemand nochmal angeschaut, da kann man direkt reinschauen. Sowas sollte doch eigentlich gar nicht passieren, dass da so eine versteckte Hintertür irgendwie sich reinschmuggelt.
Naja, wenn ich sage wagemutig, dann ist das einfach, da finden natürlich ganz viele Neuerungen und Updates statt. Und Zweck der Übung ist eigentlich, Sachen auch zu finden. Das heißt, in gewisser Hinsicht könnte man sagen, das, was hier passiert ist, ist ja ursprünglich nicht bei uns in Tumbleweed gefunden worden, sondern in einer anderen Distribution. Aber die Zweck der Übung wurde eigentlich erfüllt. Nämlich das Ding, dieses Backdoor wurde 4 bis 5 Wochen, nachdem es eingepflanzt wurde, ja auch gefunden und letztlich eliminiert.
Also Sie sagen, das ist dann jetzt gar kein Unfall, sondern tatsächlich so geplantes Qualitätsmanagement, dass man die Lösung erstmal so auf die Nutzer loslässt, auf die Wagemutigen, ich sage es jetzt nochmal, und dann wird das schon alles gefunden werden.
Ja und nein. Also wenn ich eine Rolling-Distribution verwende, die wirklich, wirklich at the edge ist, dann kann es natürlich sein, dass was schief geht. Dann kann es sein, dass vielleicht einmal mein Mikrofon nicht funktioniert oder dass in der Applikation ein Bug ist, weil das neueste LibreOffice irgendwo ein Detail hat, was in der nächsten Release dann gefixt wird. Das, was hier passiert ist, ist absolut unschön, um nicht zu sagen gemein. Das ist nicht Teil dessen, was ich als normales Risiko bezeichnen würde. Normales Risiko ist, es macht jemand einen Fehler. Mhm. Fehler sind menschlich, Fehler können passieren in der Softwareentwicklung, Fehler können passieren, wenn jemand das für OpenSUSE Tumbleweed paketiert, also einpackt und dann schaut, dass es installiert. Fehler können passieren beim Bauen, Fehler können also immer entlang dieser Kette passieren. Das hier war ja kein Fehler. Da hat jemand wirklich bewusst in zumindest über zweijähriger Vorbereitung sich in ein Projekt eingeschlichen, eine einflussreiche Position als Maintainer bekommen und dann auf sehr clevere, aber auch sehr perfide Art Dinge eingepflanzt. Also nicht falsch verstehen bitte, das ist nicht Business as usual, das ist nicht das, was wir normalerweise erwarten wollen oder sehen wollen.
Wie können Sie da so sicher sein, dass das nicht Business as usual ist?
Naja, das Ding wurde, obwohl es eigentlich sehr, sehr, sehr clever gemacht wurde, wurde ja letztlich gefunden. Hundertprozentige Garantie kann ich Ihnen nicht geben, kann Ihnen niemand geben, bei nichts im Leben. Ja. Aber es gibt natürlich schon sehr viele, es gibt ja schon sehr viele bestehende Sicherheitsmerkmale. Zum Beispiel die Art, wie wir OpenSUSE, aber auch vor allem SUSE-Produkte, Distributionen bauen, haben wir schon einige an Sicherheitshaken drinnen. Zum Beispiel kann ich beim Bauen, wenn ich so ein Backdoor habe, ist das Bausystem nicht mit dem Internet verbunden. Das heißt, ich kann nicht, während gebaut wird, mir Sachen nachladen. Das verhindert schon mal vieles. Hätte diesen Fall nicht verhindert, aber verhindert viele andere. Dann gibt es natürlich ganz viel QA. Viele Backdoors haben ja dann vielleicht auch Performance-Impact, wie auch hier der Fall war. Das heißt, das würde dann bei uns potenziell auffallen, wenn wir für die Enterprise-Produkte wirklich nicht automatisiert nur 1-2 Stunden oder vielleicht einen halben Tag QA fahren, sondern wochenlang, monatelang und das auch Partner machen und Kunden. Das heißt, da gibt es schon noch den Unterschied zwischen der freien Spielfläche und dann dem, was wirklich bei Enterprise-Produkten mal erwarten kann.
Okay, da würde ich jetzt gerne noch nachfragen, aber lassen Sie uns mal ganz von Anfang an losgehen. Also die ursprüngliche Frage, die ich mir mal stelle, ist, wie kann sich sowas bei Open Source überhaupt verstecken? Also können Sie das vielleicht mal ein bisschen für unsere Zuhörer verdeutlichen, wie jetzt diese konkrete Lücke bzw. Hintertür da jetzt durchrutschen konnte? Also nach meinem Verständnis ist es ja immer so, dass sich so eine Community um den Source Code schart, den genau anschaut und da eigentlich gar nichts durchrutschen dürfte.
Ja, Vertrauen ist eine sehr menschliche Eigenschaft und wir brauchen Vertrauen im täglichen Leben. Ja, also wenn Sie über eine Brücke gehen, vertrauen Sie, dass die Brücke nicht einstürzt. Wenn Sie in ein Restaurant gehen, vertrauen Sie, dass das Essen nicht vergiftet ist. Und wenn Sie sehen, dass einer Ihrer Kumpel, mit denen Sie jetzt 2 Jahre lang oder über 2 Jahre lang zusammengearbeitet haben, eine Änderung am Projekt macht, dann schauen Sie da vielleicht hin, um zu verstehen, was passiert ist. Aber Sie werden es nicht unbedingt auf jeden einzelnen Buchstaben überprüfen. Und in der Tat, also eine der Sachen, die dieser Übeltäter hier eingebaut hat, war ein Konfigurationstest, um zu schauen, was kann das vorhandene System. Und da war statt einer Leerstelle, ein Leerzeichen, hat einen Punkt hingemacht. Damit, wenn der Test dann gebaut wird, versagt das Bauen, weil es eigentlich ein Syntaxfehler ist, also kein legitimes Programm, versagt und die, das Endergebnis ist dann, okay, diese Maßnahme oder diese Eigenschaft ist in dem System nicht vorhanden, war aber eine Sicherheitsmaßnahme. Also das ist nur, das ist eine der mehreren Fallen oder Hintertürchen oder Fehler, die der oder diejenige eingebaut hat. Und das kann also, wenn ich mir jetzt anschaue, okay, da kommen Beiträge von anderen Code, ich lese das durch, überfliege mal kurz, aha, was macht das? Ah ja, ist logisch, verstehe ich. Aber dass denn in einer Zeile plötzlich ein Punkt zu viel da ist, das kann man durchaus schon mal übersehen.
Damit schieben Sie jetzt die komplette Verantwortung auf den Maintainer von dem jeweiligen Projekt. Also schaut sich das im Nachgang keiner mehr an? Also wird das tatsächlich von den Projekten 1:1 in die Distribution übernommen oder wie funktioniert das? Gibt es da nicht noch irgendwie ein Qualitätsmanagement?
Es kommt darauf an. Also es gibt Komponenten, die werden sehr sorgfältig überprüft. Alles, was zum Beispiel mit Kryptographie zu tun hat, da gibt es ja dann letztlich sogar offizielle Zertifizierungen, FIPS zum Beispiel oder auch Common Criteria, wo es also auch um Architektur geht. Manche Komponenten, wie jetzt zum Beispiel der Taschenrechner, den Sie am Desktop haben, der wird weniger genau angeschaut in der Tat. Ja, da schaut der Maintainer vermutlich, baut das Ding, wenn ich es aufrufe und ich zähle 3 plus 3 zusammen, kommt da was anderes raus als 6. Aber da wird nicht jede einzelne Zeile gelesen. Also so eine Linux-Distribution, um Ihnen ein bisschen ein Gefühl zu geben, hat, wenn ich alle Komponenten zusammennehme, dann reden wir da über 1 Milliarde Zeilen von Code. Ja, also das ist schon viel Holz. Und wie gesagt, das war ja kein Fehler, der eingebaut wurde, oder also ein prinzipieller Fehler, sondern das wurde ja ganz clever eingebaut und vertuscht. Das heißt, das kann man beim normalen Querlesen, beim normalen Durchlesen wahrscheinlich nicht entdecken.
Ist es dann vielleicht auch ein Problem, dass man gar nicht genau weiß, mit welchen Leuten man da zusammenarbeitet, die da den Code entwickeln? Also bei einem, ich sage jetzt Closed Source Projekt, wenn ich in einem Unternehmen bin, dann weiß ich ja zumindest ungefähr, wen ich dann einstelle. Aber wenn ich jetzt den Code übernehme von irgendwelchen Entwicklern, die ich vielleicht doch nie im Leben gesehen habe, ist das nicht dann doch ein erhöhtes Risiko? Und für diese ganze Argumentation, Open Source ist sicherer, weil man es denn theoretisch sich anschauen könnte, ein bisschen ins Absurde?
Also wenn ich jetzt eine kleine Firma anschaue, wenn Sie ein Team haben mit 3, 4 Leuten, vielleicht 8 Leuten, vielleicht 2, 3 Teams, ja, da ist das sicher einfacher, vor allem wenn die in einem Büro arbeiten. Wenn ich mir jetzt aber wirkliche Softwareprojekte anschaue, dann ist es ja oft so, dass die Komponenten verwenden, die nicht im Haus geschrieben wurden, Libraries zum Beispiel. Und das ist ja das, was hier passiert ist. Da ist ja nicht in einem Projekt dem Kernel oder anderswo ein Fehler passiert, sondern in einer dieser Komponenten, die quasi unter Anführungszeichen zugekauft werden, wenn es jetzt ein proprietäres Modell wäre, da war was versteckt. Und die Lieferketten sind halt komplex. Wenn ich jetzt, wie gesagt, Linux-Distribution anschaue, ich vermute mal, auf meinem Notebook habe ich schätzungsweise 1500, vielleicht 2000 Pakete installiert. Da kann nicht mehr jeder jeden kennen. Ist auch ähnlich, wenn Sie jetzt Autos schauen, können Sie auch nicht jede Manufaktur kennen, die Schrauben macht, die dann für den Einbau des Radios oder ähnliches zuständig ist. Also unsere Systeme in unserer Welt sind einfach wahnsinnig komplex. Das heißt, direktes Vertrauen, jeder kennt jeden, wird es in einer proprietären Welt nicht geben und gibt es genauso bei Open Source nicht. Und die Schlussfolgerung für mich ist, ja, wir müssen schauen, was wir noch besser überprüfen können. Wir jetzt als SUSE, wir jetzt als OpenSUSE, wir als Open Source Community oder Communities. Einerseits, andererseits müssen wir eben schauen, dass unsere Sicherheit vielschichtig ist. Dass es eben nicht nur alles an einer Ebene hängt, quasi an einem Fallschirm, sondern dass man halt immer auch noch einen Reserve-Fallschirm hat, der dann andere Dinge abfangen kann.
Okay, dann zu den Reservefallschirmen. Sie haben ja gesagt, die Enterprise-Versionen sind dann schon ein bisschen besser durchgeprüft. Was würden Sie denn da jetzt noch machen?
Nun ja, also es gibt einfach monatelange Testprozesse, wo wir intern, wo wir viel mit Partnern, die riesen Hardware-Fuhrparke haben, oder Clouds testen, wo auch durchaus Beta-Kunden und andere testen. Das heißt, vieles, was abnormales Verhalten ist, und in dem Fall das XZ-Problem ist ja durch eine Performance-Regression aufgefallen, vieles, was abnormales Verhalten ist, das kann auch beim Bauen sein, wird mit höherer Wahrscheinlichkeit auffallen.
Wagen Sie eine Prognose, wäre jetzt dieses Performance-Verhalten bei Ihnen aufgefallen in weiteren Tests? Kann man da spekulieren?
Das wäre eine reine Spekulation, ja oder nein zu sagen. Weil ich, und das ist das Schöne, weil ich gar nicht weiß, was alle unsere Beta-Tester, was alle unsere Partner mit ihren Systemen machen.
Mhm. Okay, dann vielleicht noch zur Technik. Wenn ich es richtig verstanden habe, wurden da ja binäre Objekte eingebunden, die man nicht so direkt als Source Code sehen konnte. Mhm. Ist das auch schon so verdächtig? Fällt sowas auf?
Leider nein. Wenn es jetzt Code wäre, regulärer Code, dann wird man sich natürlich fragen, was hat's da? Das wäre ja dann wohl nicht Open Source im üblichen Sinn. Das waren hier halt Testfälle für ein Kompressionsprogramm und dass ich da komprimierte Dateien reingebe ins Testsystem, um zu schauen, ob sie auch wieder dekomprimiert werden können und dann dasselbe rauskommt, was ich vorher eingepackt habe, das ist durchaus ein legitimer Test. Oder denke ich, es ist eine Dokumentation. Ja, viele Open-Source-Projekte liefern ja Dokumentation aus und da sind ja immer mehr und mehr Screenshots dabei und Bilder. Das heißt, wir haben JPEG-Files, wir haben PNGs, kann vielleicht auch mal ein Video sein und so weiter. Also auch in einer Open-Source-Welt gibt es durchaus binäre Objekte, die absolut legitim sind.
Nach dem, was Sie jetzt gesagt haben, bin ich tatsächlich nicht so ganz überzeugt von der Sicherheit des ganzen Ansatzes der Open-Source-Community. Also Sie sagen, die Prüfung, ja, machen Sie, aber man vertraut dann doch ein bisschen, binäre Objekte sind mit dabei, dann vielleicht als Testfiles getarnt. Wie kann man denn dann sagen, dass das wirklich so ein einzigartiger Vorfall jetzt gewesen sein sollte und nicht schon ein paar Mal passiert ist und vielleicht immer noch versteckt im System sein könnte?
Garantieren kann das niemand und ich lehne mich sicher nicht aus dem Fenster und sage, das wird ein einzigartiger Vorfall bleiben. Also wenn wir uns anschauen, wie clever da vorgegangen wurde, dann kann ich nur sagen, da hat jemand viel investiert und diejenige oder die Gruppierung wird das wahrscheinlich noch einmal versuchen oder ähnliche Gruppierungen. Also die Attacken werden sicher weiterhin bleiben. Die Frage ist, wie wehren wir uns dagegen? Ja, je früher ich sowas entdecke, umso besser ist es. Ich meine, wenn so etwas auffällt, bevor das Projekt überhaupt eine Release macht, das wäre ideal, dann ist die Chance, dass das jemand verwendet oder in Versuchung kommt, sehr gering. Da muss man natürlich schauen, wie können wir zum Beispiel Linux-Distributionen verbessern und da ist in den letzten Tagen witzigerweise auch schon einiges passiert. Zum Beispiel habe ich gesehen, dass erste Projekte begonnen haben, ihre Abhängigkeiten zu reduzieren. Das heißt, brauche ich wirklich eine Kompressionslibrary in meiner Abhängigkeitskette? Wenn ich das nicht brauche, dann reduziere ich einfach das Risiko. Ja, dann selbst ein sehr geringes Risiko kann ich dann einfach nochmal reduzieren. Die Frage ist, kann ich Sachen automatisiert beim Bauen zum Beispiel feststellen. Ja, wenn jetzt in einem Bild Sachen versteckt werden, ich könnte ja zum Beispiel PNGs neu komprimieren. Ich könnte ja quasi jedes Bild, das in der Dokumentation ist, automatisiert auspacken und neu komprimieren und je nachdem davon ausgehen, dass wenn da was drinnen war, zum Beispiel hinten dran angehängt als tote Daten, dass die dann verschwunden sind. Vieles wird aber auch zur Laufzeit passieren müssen. Die Attacke jetzt war gegen den SSH-Daemon gerichtet, also die Möglichkeit, dass man sich remote auf einem Rechner einloggt. Die Frage ist, wie oft muss man das überhaupt tun? Wie viele Systeme in einem Rechenzentrum zum Beispiel haben überhaupt so einen Zugang, der von außen weltweit im Zugriff ist? Oder mache ich das nicht so, dass ich erst über ein VPN rein muss? Dann müsste ja ein Angreifer zuerst ins VPN reinkommen, um dann den nächsten Schritt zu setzen. Also das ist eine der Beispiele, wie eine mehrstufige Verteidigung dieser ganzen Kette von der Entwicklung übers Bauen, übers Verteilen bis hin dann in die Produktion notwendig und hilfreich ist.
Also Sie verschieben dann auch schon ein bisschen die Verantwortung auch wieder auf den Betreiber und sagen, mehrstufige Sicherheit muss sein, egal was ich nutze.
Ja, beziehungsweise bauen wir ja auch mehr und mehr in unsere Systeme ein. Wenn Sie sich ein SUSE-System vor 15 Jahren anschauen, dann war da viel mehr per Default noch offen und verfügbar, als es zum Beispiel heute der Fall wäre. Das heißt, wir liefern, und Community-Distributionen genauso, liefern einfach Systeme schon sicherer aus, mit immer härteren Sicherheitseinstellungen. Ja. Und wir bieten auch Tools, zum Beispiel im Containerbereich, die in Richtung Zero Trust gehen, wo ich eben sage, ich suche nicht nur nach bekannten Dingen, sondern ich schaue einfach, was ist abnormales Verhalten. Und das ist ja dann das, wie sich Backdoors oder andere Attacken bemerkbar machen, indem ich zum ungefähr mein System hoffentlich, weil ich möchte das automatisieren, einen Eindruck bekommt, wie verhält sich das System normal, wer redet mit wem, zu welchen Uhrzeiten, über welche Protokolle, wo fließen Daten. Und wenn ich dann was Abnormales sehe, dass mein Datenbankserver über Nacht plötzlich beginnt, Megabyte Daten nach Kirgisistan zu schicken, dann werde ich wahrscheinlich alarmiert werden. Mhm. Und wäre das im Idealfall sogar automatisiert blockieren. Außer ich habe in Kirgisistan gerade eine neue Fabrik aufgebaut oder einen neuen Partner und das ist legitim. Also viel wird, glaube ich, in Zukunft da zusätzlich gehen, nicht nur über, wie kann ich nach bekannten Schwachstellen suchen, wie kann ich händisch durchkämmen zu suchen. All das wird weiterhin passieren. Aber dann immer zusätzliches Netz, solche Ansätze, die auf Abnormalitäten im Betrieb gucken. Und wenn da was abnormal scheint, dann entweder jemanden alarmieren oder mal den Saft abdrehen. So lange, bis jemand, der in meinem Team ist, also wenn ich jetzt Firma bin oder Projekt, sagt, nee, das ist in Ordnung, weil wir haben eben dort einen neuen Entwickler, eine neue Zweigstelle oder sonst was.
Okay, gut, jetzt haben wir schon ein paar technische Aspekte und vielleicht auch ein paar praktische Ideen, wie wir unsere IT sichern können. Ich würde gerne nochmal auf die Community zurückschwenken. Also Sicherheit ist ja das eine, aber auch die Zuverlässigkeit, mit der die Komponenten gefertigt werden. Mhm. Jetzt wurde ja im Verlauf der Diskussion einige Male auf diesen XKCD, also XKCD Comic verwiesen, ja. Wo man dann suggeriert, dass die Community auf recht wackeligen Füßen steht. Also, dass tatsächlich der eine einzige Maintainer diese entscheidende Komponente pflegt und wenn der wegfällt, dann bricht alles in sich zusammen. Ist das ein Bild, was Sie nachvollziehen können?
Ja, es gibt solche Fälle. Also es gibt diese unter Anführungszeichen kleinen Projekte, die von sehr wenigen betrieben werden. Es gibt die Projekte, die jeder kennt, den Linux-Kernel oder Kubernetes und so weiter. Da wird die meiste Arbeit von Leuten gemacht, die das hauptberuflich machen. Da gibt's noch Freiwillige, die das machen, aber da gibt es auch große Communities. Also ich meine, allein bei der SUSE, wir haben Dutzende und Dutzende Kernel-Entwickler und selbst im Support Leute, die Kernel entwickeln können. Also da gibt es viel Redundanz, wenn jemand ausfällt, auf Urlaub geht. Aber Es gibt in großen Projekten manche Rollen und es gibt vor allem auch diese kleinen Projekte, die gar nicht so viel Engineering brauchen, also wo einfach nicht, wo man nicht 100 Leute braucht, die da Tag ein, Tag aus mit coden, wie eben XZ ist zum Beispiel ein ganz gutes Beispiel.
Das ist auch jetzt gerade der Angriffspunkt gewesen, glaube ich. Also wenn ich jetzt mal unterbrechen darf, Sie sagen, es gibt die Großen und die Kleinen, die es nicht brauchen, aber jetzt hat man ja gesehen, dass es da gerade den einen gab, der komplett ausgebrannt war und dann das gefundene Fressen war für den Angriff. Das ist jetzt die Idee des Ganzen. Also ist da die Open-Source-Community vielleicht doch ein bisschen falsch aufgestellt? Sollte man dann überdenken, ob man den einzelnen Leuten vielleicht ein bisschen mehr Support gibt? Wie kann sowas aussehen?
Also die Antwort ist ja, man sollte schauen oder wir sollten schauen, wo wir unterstützen können, wenn man es mitkriegt. Ja, ich habe das durchaus schon mal auch mitbekommen, dass jemand um Hilfe gebeten hat und Hilfe bekommen hat, weil so ein Maintainer ja oft dann mit anderen zusammenarbeitet, der zum Beispiel oder die mit anderen in einer Distribution arbeitet und sagt, hey, ich brauche da jetzt Hilfe. Dann kann es durchaus sein, dass der Hilfe gestellt wird. Es gibt auch, ich habe zum Beispiel gesehen, dass das NIST in den USA, das National Institute for Standards, glaube ich, heißt das mit vollem Namen, die haben jetzt einiges an Geld zur Verfügung gestellt, wo sich Universitäten bewerben können und andere, um bei Projekten mitzumachen. Also es gibt durchaus, es gibt ja auch den Google Summer of Code, wo ich als Projekt, auch als kleines Projekt sagen kann, ich würde gern Studenten aufnehmen, die ein bisschen einschulen, denen Aufgaben zuweisen, und da wächst ja dann oft auch ein Maintainer. Also es gibt schon vieles, ich denke, das ist durchaus ein Bereich, wo viele von uns jetzt als Individuen, durchaus auch als Firmen noch mehr machen können. Und ich sehe auch, dass das passiert und jetzt auch noch passieren wird. Es wird immer diese Fälle geben. Also ich war Maintainer oder bin Maintainer bei ein, zwei Projekten, wo ich dann teilweise auch ein Jahr lang versucht habe, einen Nachfolger zu finden, der das übernimmt und das nur das erste Jahr lang nicht erfolgreich war. Ja. Ich habe dann halt meine Arbeit reduziert, habe aber nicht irgendwelchen Leuten plötzlich dann den Zugriff gegeben. Ich war dann in der glücklichen Situation, dass ich jemanden gefunden habe, den ich mentoren durfte, der dann nach einiger Zeit übernommen hat oder mit übernommen hat.
Wenn ich mal konkret nachfragen kann, wonach haben Sie da geschaut, also nach welchen Personen, also was mussten die für Vorgaben erfüllen, mussten sie die kennen, mussten die irgendwie ihre Kredibilität irgendwie nachweisen, wonach haben Sie da geschaut?
Also ich habe kein Passfoto verlangt, ich habe keine Passkopie verlangt. In meiner Erfahrung, ich mag Glück gehabt haben, in meiner Erfahrung kriegt man das im Laufe von Monaten oder länger mit, wenn man mit jemandem zusammenarbeitet, wie da die Beziehung ist und ob man dem oder der vertrauen kann. Wie gesagt, ich war, glaube ich, hoffe ich, in der glücklichen Situation nicht wirklich kriminell angegriffen worden zu sein, weil dann wäre ich vielleicht drauf reingefallen. Aber es gibt durchaus Leute oder immer wieder Freiwillige, die mitmachen wollten oder Änderungen schubkarrenweise eingekippt haben, wo ich dann auch ein bisschen gefiltert und blockiert habe, weil ich gesagt habe, nee, das ist mir jetzt alles von links auf rechts umstricken, ohne wirklich zu sehen, warum oder was jetzt der Vorteil für das Projekt oder die Anwender ist, das ist mir jetzt zu viel. Da habe ich vielleicht auch mal ein, zwei Freiwillige sozusagen vertrieben, die vielleicht wohlmeinend waren, aber einfach zu viel auf einmal wollten. Aber das ist halt so dieses Spektrum, womit man umgehen muss. Und sich selber auch schonen. Ja, weil bei vielen Projekten könnte man 24 Stunden am Tag arbeiten.
Das klingt unheimlich viel nach Menschenkenntnis und tatsächlich das Vertrauen, was Sie am Anfang angesprochen haben. Ich sehe jetzt tatsächlich immer noch die ganze Weltwirtschaft, die auf Linux setzt, die auf solche Systeme aufbaut und dann die ganzen Einzelkämpfe und ich kriege es immer noch nicht so ganz zusammen. Sollte man eigentlich irgendwie doch noch irgendwie einen anderen Ansatz finden, dass man vielleicht, ja, jetzt Best Practices für Maintainer ist jetzt vielleicht ein bisschen plump, aber kann man das irgendwie in geregelte Bahnen bringen? Also es ist ja ein Ameisenhaufen, der da wuselt und schafft und tut und macht. Wie kriegt man das irgendwie gebacken, dass man dann vielleicht doch noch irgendwie ein bisschen mehr an, ja, keine Ahnung, Sicherheit, Vertrauen schaffen kann? Man kennt ja die Leute tatsächlich nicht. Also wenn man sich jetzt überlegt, mit welchem System man arbeitet, man könnte ja schon wieder die Hände über den Kopf zusammenschlagen.
Ich habe was realisiert die letzten Tage, als ich mich mit der Thematik beschäftigt habe. Open Source erinnert mich sehr an Demokratie. Da gibt es auch dieses Zitat, dass Demokratie, glaube ich, nur die zweitbeste aller Regierungsformen ist. Es gibt nur leider keine bessere oder so ähnlich. Ich meine, schauen Sie sich an, was in Deutschland, was in Österreich teilweise in der Politik abgeht oder in anderen Ländern. Da ist ja auch dieses Wuseln an Ameisen, da ist ja auch, also bei mir zumindest, wenn ich die Nachrichten lese, sehr viel Hände über dem Kopf und vors Gesicht schlagen. Aber letztlich ist das Modell einfach das Fairste. Ich spreche jetzt über Demokratie. Das Fairste, das Zukunftssicherste und wohl letztlich das beste Modell. Und aus meiner Sicht ist Open Source auch so. Ja, wir stellen Schwachstellen fest, technischer Natur, menschlicher Natur, organisatorischer Natur. Und die wollen wir natürlich, soweit wir können, ausbessern, verbessern. Aus meiner Sicht ist das ein Prozess, der wird nicht im Jahr 2024 enden, der wird auch nicht 2034 oder 2050 enden. Aber wir werden, glaube ich, immer auf der technischen Seite, auf der menschlichen, zwischenmenschlichen Seite und auch, wie organisiere ich Projekte im Open-Source-Bereich, ich glaube, wir werden immer dazulernen, wir werden immer besser werden und wir werden auch immer wieder einen blauen Fleck kriegen und sagen, ach, das war jetzt nicht ideal, das hat wehgetan, und das dann als Anstoß zu nehmen, besser zu werden.
Also im Großen und Ganzen kann ich das Bild natürlich teilen, dass das so ein demokratisches System sein könnte. Allerdings die einzelnen Projekte sind ja dann doch eher so Einzelkämpfer und diktatorisch mehr oder weniger geleitet, weil einer hat da sagen. Gibt es da vielleicht Ansätze für ein Mehr-Augen-Prinzip, dass man vielleicht auch konkurrierende Teams auf ein Stück Code ansetzt, die sich gegenseitig ein bisschen kontrollieren, nach vorne bringen?
Es gibt immer, Vier-Augen-Prinzip ist was wir zum Beispiel in der Firma im Release-Prozess auch haben. Also da kommt dann nichts ins Produkt, wo nicht die letzten Monate dann vier Augen reingeschaut haben, ja, wenn dann noch Änderungen gemacht werden. Es gibt jetzt auch mehr und mehr Projekte, habe ich gerade die letzten zwei Tage gesehen, die überlegen, den Review-Prozess noch strenger zu machen. Ich bin bei der GNU Compiler Collection und da ist es durchaus so, dass selbst Maintainer, die an sich globalen Schreibzugriff haben, also das heißt, könnte ändern, was er will oder er sie will, seit einigen Jahren darauf verzichtet haben und gesagt haben, nee, jegliche Änderungen, auch wenn ich eigentlich der Experte bin oder einer von den zwei Experten weltweit, da muss noch jemand anderer abnicken. Das ist dann ganz witzig zu sehen. Ich habe einen Kollegen bei der SUSE und ich kenne jemanden bei Red Hat, die arbeiten in ähnlichen Bereichen. Und da schaut dann üblicherweise der Red Hat-Mensch über den SUSE-Menschen und der SUSE-Mensch über den Red Hat-Menschen. Hat aber nichts mit Firma zu tun, sondern geht es nur darum, schaut mir das gut aus oder habe ich da Fragen? Also so zwei, vier Augen, vier Augenprinzip ist durchaus was es schon gibt und ich habe jetzt eben gerade vorgestern gelesen, dass noch andere Projekte auch überlegen, vermehrt in die Richtung zu gehen. Ja, viele Open-Source-Projekte, also wenn ich jetzt Komponenten anschaue, sind durchaus größer. Und da gibt es durchaus Fragen, wie kann ich besser werden? Also zum Beispiel OpenSUSE, weil wir das hatten. Ins OpenSUSE-Board kann man gewählt werden. Da gibt's dann jedes Jahr eine Wahl für die Hälfte der Boardmitglieder. Und nach zwei Amtsperioden muss man pausieren. Ich habe das gesehen bei FreeBSD, das ist eine andere Betriebssystem-Variante, die nicht ganz so verbreitet ist oder bei Weitem nicht so verbreitet ist wie Linux. Da gibt es für viele Rollen auch ähnliche Terms, wo es einfach heißt, wenn du das jetzt 4 Jahre lang gemacht hast oder 2, je nachdem, dann musst du passieren und dann muss jemand anderer übernehmen. Das ist auch zum Schutz der Einzelnen, damit eben dieser Burnout eher nicht so wahrscheinlich wird und uns auch mehr Leute gibt, die zum Beispiel bestimmte Aufgaben schon irgendwann mal gemacht haben in den letzten 10 Jahren und dann notfalls wieder helfen können. Also es gibt durchaus Ansätze, aber ja, es gibt diese kleinen Projekte, XZ ist eines davon, wo das eigentlich ein bisschen ein ungelöstes Problem ist.
Wäre das realistisch, so ein Review-Prozess bei den kleineren Projekten irgendwie zu erfordern, bevor die irgendwie irgendwas abgeben können, was dann in eine größere Distribution übernommen wird, oder ist das komplett unrealistisch, sowas anzugehen?
Ja, das kann ich am kleinen Projekt nicht aufoktroyieren, wie sie ihre Arbeit machen. Das wäre unfair, weil ich würde dann ja noch mehr Arbeit generieren. Das heißt, da bin ich dann potenziell in der Pflicht bei kritischen Komponenten, und da wird man wahrscheinlich den Begriff kritische Komponente weiterfassen müssen. Wenn Sie vor 2 Wochen jemanden gefragt hätten, hätte er XZ wahrscheinlich nicht als kritische Komponente bezeichnet. Das hat sich wahrscheinlich jetzt geändert, letzten Freitag spätestens.
Aber ist nicht letztlich alles irgendwie kritisch? Also so ein Pufferüberlauf, den kriegt man ja in jeder Komponente hin.
Ja, aber wenn es ein Pufferüberlauf ist in einer Applikation, die keine erhöhten Rechte hat, die nicht als Administrator, Root oder sonst was läuft, dann ist das deutlich harmloser, als wenn das wie hier das System ist, das über Logins mitentscheidet oder entscheidet, in dem Fall sogar Remote-Logins.
Okay, Sie hatten jetzt gesagt, das ist noch ein ungelöstes Problem bei den kleineren Projekten, das ist ein bisschen eine unbefriedigende Antwort, aber dabei müssen wir es jetzt belassen, oder?
Ja, ich glaube, nicht dabei belassen zu sagen, das ist uns jetzt egal, sondern bei belassen, ja, wir haben Stand heute keine Antwort. Also Patentrezept wird es hier auch nicht geben. Realistisch muss man sagen, einfach das Problem anzugehen, schauen, dass man in konkreten Fällen hilft und dann eben entlang der Kette versucht, Probleme frühzeitig zu erkennen, zu verhindern und abzustellen.
Lassen wir es doch auch dabei bewenden, jetzt Stand heute, und reden vielleicht später nochmal drüber, vielleicht in einem Jahr oder 2 oder 3, wie sich die Sache weiterentwickelt hat. Für den Moment erstmal sehr vielen Dank, dass Sie so kurzfristig mit uns geredet haben und auch über das eigene Projekt, wo die Hintertür ja auch reingerutscht ist, mehr oder weniger. Das ist ja auch ein bisschen unangenehm, wenn man sowas zugeben und beschreiben muss. Vielen Dank fürs Gespräch und vielen Dank auch für die erhellenden Auskünfte.
Ja, sehr gerne. Immer wieder. Jederzeit.
Das war der Security Insider Podcast. Der Podcast für Security-Profis mit Infos, News und Meinungen rund um IT-Sicherheit.